Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das Thema ist Mission oder Tod. Nun, als ich das gesehen habe, dass das meine Portion ist für heute, ist mein Herz bis in meine Schuhe gesunken. Denn ich habe viel von der Mission gesehen in der Welt. Wir sind in 40 Jahren Ehe 26 Mal umgezogen in verschiedenen Kontinenten, so dass das erste Kind in Deutschland geboren wurde und das zweite in Chicago und das dritte in Norwegen und das vierte in Genf. Da haben wir ziemlich viel so ein Sortiment bekommen von allem, was es hier auf dieser Erde gibt. Nun, es ist missionarische Strategie für heute und morgen. Wer in den Krieg zieht, muss eine Strategie haben. Denn wenn er keine hat, wird er überrascht werden. Wir müssen eine Strategie haben und darüber will ich reden heute Morgen. Missionare, und das heißt alle von uns, die wir hier sind, die Jesu Christi Kinder sind, sie müssen Fischerleute sein. Fishermen, Angler. Und wissen Sie, als wir jung waren, mein Bruder und ich, haben wir sehr viel gefischt in der Thames, in Reading, nicht weit von London. Und wir haben sehr schnell unsere Erfahrung gemacht, dass die Fische sehr, man sagt im Englischen, wary sind. Die sind sehr, sehr ängstlich und vorsichtig und sie merken alles, was um sich herum geschieht. Und das Letzte, was ein Fisch merken darf, ist, dass ein Angler da ist. Wenn er das merkt, werden sie ihn vor lauter Staub und Blasen nicht mehr sehen. Er ist weg. Selbst den Geruch haben wir als Kinder gelernt, der Finger können sie merken. Die Fische. An dem Köder, wenn man einen Wurm an den Haken tut und die Fische merken das, weil wir einen besonderen Geruch haben, die Menschen. Unsere Nasen sind degeneriert, wir können das nicht merken, aber die Fische sind nicht so degeneriert. Die wittern das sofort. Nun, wenn das der Fall ist, ist es sehr schlecht, sich als Fischermann und Missionar zu etikettieren. Sie werden die anderen nicht sehen, wenn sie merken, dass sie ein Missionar sind. Ich saß in einem Zug in England während des Krieges und es war voller Offiziere, hohe Offiziere. Und mitten unter diesen großen Offizieren, die waren Amerikaner, saß ein kleiner Mann zusammengequetscht. Und er hat sich zugedeckt, was er konnte, aber ich habe gemerkt, dass er seinen Kragen verkehrt rum anhatte. Also Sie wissen, was das bedeutet. Die englischen Pfarrer schauen sehr drauf, dass sie gekennzeichnet sind, wie die katholischen Priester gekennzeichnet sind, durch den Kragen, der keinen Schlips hat und der verkehrt rum ist. Eigentlich nicht verkehrt rum, aber so sieht's aus. Und er hat sich zugedeckt, soweit er konnte, denn wenn ein Geistlicher unter diesen rauen Soldaten sitzt, dann bändigen sie ihre Sprache ein bisschen. Und der Major, der neben ihm saß, ein ganz großer Mann, er kam ins Gespräch mit ihm und hat fürchterlich im Gespräch geflucht. Und dann hat er, ich habe es gesehen, so von der Seite ausgesehen, dass der Mann einen verkehrten Kragen anhatte. Und er sagte, oh, entschuldigen Sie, Pastor, ich hab's nicht gesehen, aber jetzt sehe ich es, entschuldigen Sie, nehme das alles zurück, was ich gesagt habe. Der Angler war entdeckt, nicht wahr? Er war dabei, fischen zu gehen, das habe ich gesehen. Aber er hat kein Glück gehabt, denn sie wussten, das ist ein Mensch, der nicht zu unserer Welt gehört Und sie ergriffen alle die Flucht, indem sie gar nichts mehr sagten. Gar nichts. Ich war mit einem Freund in dem Zug und der Major war Pilot und er war an der Luftwaffe. Er hatte verschiedene Auszeichnungen an der Brust und mein Freund, ein ganz alter Mann, hatte ihn gefragt, was er tut, wenn sein Flugzeug von Flak getroffen wird. Und er sagt, oh, ich weiß, was ich tue. Ich sage das Vaterunser so schnell ich kann, bis ich sicher bin, dass das Ding nicht abstürzt. Und wenn ich fertig bin und weiß, dass es gerettet ist durch das Vaterunser, ist es gut. Nun, was können Sie machen mit solchen Leuten? Abergläubig bis dort hinaus. Und Sie wissen, dass die Angler Sie suchen. Das wissen Sie. Denn wenn Sie den Geruch von Fingern an dem Köder irgendwie merken, beißen Sie nicht. Verstehen Sie das? Ich habe es auch festgestellt im Labor. Ich arbeite ja 50 Jahre im Labor. Und wenn die Leute erfahren, dass ich ein Bibelchrist bin, ich sage es nicht, ich posaune das nicht hinaus, aber sie merken es in der Unterhaltung, dann habe ich festgestellt, dass sie sofort eine Brücke zu einem suchen, um zu erfahren, warum sie als sonst normaler Mensch gläubig sind. Das ist, was sie wissen wollen. Wie können sie an Jesus in die Bibel glauben, wo doch alle wirklich gelehrte Leute längst zu dem Schluss gekommen sind, dass die Bibel unzuverlässig ist? Und wenn sie, oft stellen sie die Frage, ob man denn ein Fundamentalist sei. Denn das Wort ist heute ein Schimpfwort geworden. Es bedeutet, dass man die Grundlehren der Bibel ernst nimmt. Aber heute ist es nur ein Schimpfwort. Nun, sehr verehrte Damen und Herren, was sollen wir für eine Strategie machen in der heutigen Welt? Sie müssen bedenken, dass eine Supermacht in der Sowjetunion innerhalb von einigen Wochen plötzlich von innen zusammengebrochen ist. Wie ist das gekommen? Also erstens ist die Wissenschaft von Marxismus vollkommen verkehrt und langsam spricht es sich herum, auch in der Sowjetunion. Denn sie bitten und bitten und bitten, dass Leute kommen, um denen zu zeigen, was das Verhältnis ist vom Christentum zur Bibel. Sie haben mich gebeten, hinzugehen und es zu tun. Sie merken das. Aber in Wirklichkeit, was den plötzlichen Zusammenbruch verursacht hat, hören Sie zu, Finanzen, das Wirtschaftswesen. Sie konnten ihre Rechnungen nicht bezahlen. Nun, Sie müssen bedenken, dass die Mission auch Finanzen haben muss. Nun, ich will nicht sagen, dass es ein Geschäft ist oder so etwas, das würde ich nicht tun. Aber Finanzen sind nötig, um die Missionare zu unterstützen. Und die Finanzen kommen von den alten christlichen Ländern. Bedenken Sie, dass zwischen 1900 und 1950 die Engländer mehr Missionare auf dem Missionsfeld hatten als alle anderen Nationen zusammen. Und bedenken Sie, dass das nicht die Missionsgesellschaften waren, die das taten. Das waren die kleinen Brüdergemeinden in England und jede Gemeinde sah es als eine Selbstverständlichkeit an, Missionare selber auszusenden von der Gemeinde. Direkt, ohne zentrale Organisation. Und sie hatten mehr als all die anderen Nationen zusammen auf der Basis. Und diese kleinen Gemeinden, als es darauf ankam, einen missionarischen Einsatz zu machen unter den deutschen Gefangenen, wovon wir Millionen hatten in England am Ende des Krieges, die Leute, die dann gewöhnt waren, das zu tun, waren die kleinen Brüdergemeinden. Wenn Sie die Arbeit von dem gesegneten Mann Gottes Anton Schulte bedenken. Er ist als POW, Kriegsgefangener, nach Schottland gekommen. Und die kleinen Brüder dort, in den kleinen Gemeinden in Schottland, die sind sehr arm. Die sind in seine Lager gegangen, nicht nur oben in Schottland, sondern durch die ganzen britischen Inseln. Und haben diese jungen Männer, die getrennt waren von zu Hause, wussten noch nicht, ob ihre Frau oder Kinder noch leben, waren absolut verwaist, denn sie hatten ihre eigenen Geistlichen längst verloren. Sie waren zurückgeschickt worden, um zu helfen mit dem Aufbau in Deutschland. Aber die Brüder haben das mit Gottes Hilfe getan. Und Anton Schulte ist einer der Männer, die dadurch für Christus erreicht wurde. Und da es von einer Gemeinde ausging, ist seine ganze missionarische Arbeit hier Gemeindearbeit gewesen bis zum heute. Und dort, wo er wohnt, in Bulmerson, ist eine fruchtbare kleine Gemeinde in der gleichen Art wie die Gemeinde, die ihn zu Christus geführt hat. Nun bedenken Sie noch etwas, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Zehntausende von Missionaren, die die Brüder auf dem Missionsfeld hatten, sind nicht mehr tätig. Warum? Das Mutterland hat den Export von Devisen, es sei denn für dringende Zwecke, wie sie meinten, verboten. Da waren all diese Ehepaare, junge Männer, junge Frauen, plötzlich abgeschnitten durch Finanzen von ihren eigenen Gemeinden. Da wurde eine Aktion gestartet unter den englischen Brüdern, um diese Geschwister, die hinausgeschickt wurden in die Welt, um sie von Amerika her unterstützen zu lassen, von den Brüdergemeinden in Amerika. Und das haben sie auch getan. Und die meisten von denen sorgen jetzt dafür, dass die Gemeinden in Amerika, wo ich sehr oft bin, dass sie unterstützt werden. Und natürlich, die Gemeinden, die das tun, die bekommen den Segen von der Fruchtbarkeit dieser jungen Leute, die jetzt im Auftrag der amerikanischen Gemeinden arbeiten. Die bekommen den Segen davon, denn Mission bringt Segen. Nun, überlegen Sie die eine Seite, falls Sie denken, dass ich zu geschäftig mit Ihnen rede. Finanzen haben es kaputt gemacht. Das Land ging zugrunde, finanziell gesehen. Wir haben auch sehr viel auf dem Kontinent hier direkt nach dem Krieg evangelisiert, bis ich gemerkt habe, bin ein bisschen langsam, nicht wahr, dass ich schon viel Geld verdienen konnte dort, in den Spitälern in England, wo ich Professor war. Aber man hat das Geld und durfte 50 Pfund im Jahr mitnehmen für eigene Zwecke. Sonst lag es da, man konnte es nicht tun. Da hat meine Frau zu mir gesagt, es hat wirklich keinen Spitz, sich aufzuopfern für das System hier, wenn wir es für Gottes Reich nicht benutzen können. Suchen wir uns eine Möglichkeit, das Geld, das wir für Missionsarbeit brauchen, in harter Währung zu bekommen. Dann können wir machen, was wir wollen. So haben wir es zum Gebetsanliegen gemacht und da wurde ich sehr schnell, einige Monate später, in die Schweiz berufen, wo ich Schweizer Franken verdient habe und konnte die Missionsarbeit weitermachen, aber die Finanzen hätte es gestoppt. Das ist eine Seite. Man muss in der Mission, entschuldigen Sie, daran bedenken, dass es kosteneffektiv ist, dass man Geld nicht verschwendet. Denn letzten Endes, was man verschwendet, wird man büßen. Und wenn man dann Schulden macht, ist es noch schlimmer. Nun, noch etwas ist gekommen. Nachdem all diese jungen Missionare sozusagen vom Standpunkt Unterstützung aus nach Amerika gezogen waren, was ist geschehen mit ihren Muttergemeinden? Ich habe sehr viel früher in Liverpool, wo unser ältester Sohn Medizin studierte, in den Gemeinden gedient. Und als ich junger Mann war und mich gerade zu Jesus bekehrt hatte, da gab es 44 lebendige, kleine Brüdergemeinden, die ihre Missionare im Ausland hielten. 44. Ich bin dann, vor 10 Jahren, wieder hingegangen, auf Einladung hin, nach Liverpool. Und die Gemeinde, in die ich eingeladen wurde, hatte sich gerade gespalten durch die Mitte, durch Zank, und war absolut unfähig, eine Evangelisation zu tragen. Konnten es nicht. Der Segen von der missionarischen Arbeit war weg. Und nicht nur das, doktrinmäßig hatten sie die Hauptstütze der Brüder verloren. Denn die Brüder wurden 1830 herum gegründet in Dublin in Irland, als man neu entdeckte die Doktrin der Wiederkunft Jesu, dass Jesu wiederkommen wird, um sein Reich auf Erden aufzurichten, und er wird regieren und die Leute, die ihm gehören, werden mit ihm regieren. Das war die Hauptlehre von Darby und Müller, Georg Müller und Hudson Taylor, die Leiter waren dieser Bewegung. Zur gleichen Zeit, wie sie ihre Missionare verloren haben, ich versuche jetzt einen Überblick, damit man eine Strategie zu geben, damit man die Strategie entwickeln kann für die Zukunft. Sie haben zuerst ihre missionarische Arbeit verloren und direkt zur gleichen Zeit kommt ein sehr berühmter Christ in England, der ein Intellektueller war, aber wirklich ein Bruder. Aber er sagte, diese Doktrin vom Kommen des Herrn, dringend nötig, dass wir erwarten, dass er unerwartet kommen wird, diese Doktrin, lehrte er, ist eine Nebensache. Er sagte, dass er die Doktrin der alten Puritaner einführen wollte, und das hat er auch getan. Und das Ergebnis war, dass innerhalb von ein paar Jahren die Brüdergemeinden, wo er gedient hat, haben die Doktrin des Amillennialismus aufgenommen. Sie wissen, was das bedeutet. Amillennialismus, dass eben es kein tausendjähriges Reich geben wird, wo Jesus buchstäblich und wörtlich, wie er gegangen ist, wiederkommen wird und von Jerusalem aus regieren wird mit seinen Gläubigen. Diese Idee eines Reiches Gottes, eines Paradieses Gottes auf Erden, ist unbiblisch, hat er gelernt. Und im Nu griff das um sich in diesen Gemeinden, die ihre missionarische Tätigkeit verloren hatten, um sich, und sie verloren das imminente Kommen des Herrn Jesus Christus. Da hatten sie nichts mehr zu evangelisieren. Und sie sind tot als Bewegung. Was ich Ihnen sagen wollte, ist, man muss für beides sorgen. Für die Mittel, die Finanzen zu evangelisieren, und man muss sehr sparsam damit umgehen. Aber zur gleichen Zeit muss man hingehen und die Leute zu Jüngern machen, alles zu halten, was Jesus gesagt hat. Also Doktrin ist wichtig und Finanzen sind wichtig in der Mission. Wenn eins von beiden kaputt geht, kann man die Katastrophe voraussehen, die über das englische Christentum gekommen ist. Passen Sie auf, Sie sagen, uns wird das nicht passieren. Es ist dabei zu geschehen hier, nur sieht man es noch nicht. Aber die kleinen Anzeichen sind schon da. Lesen Sie Hebräer Kapitel 6 und sehen, was die Anfangsstufen der Lehre Christi sind. Hebräer 6. Und das ist, was der Christ, wenn er missioniert, tun muss. Er muss die ganze Lehre Gottes ausgeglichen In der Betonung, die sie in der Schrift hat, lehren, dass Menschen zu Jüngern werden. Wenn er das tut, wird Gott das segnen. Aber alles muss sehr ausgeglichen sein. Nicht nur in Bezug auf Finanzen, sondern auch in Bezug auf die Lehre. Wenn wir eine Lehre nehmen und sie überbetonen, sind wir gleich eine Sekte. Aber wenn wir eine Lehre nehmen und sie verschweigen, wird das Christentum, das resultiert, unausgewuchtet sein, wenn ich mich so ausdrücken darf. Man muss alles so nehmen, wie es in dem Wort Gottes ist, ungefähr in den gleichen Proportionen. Und wenn das geschieht, dann natürlich werden Menschen angezogen durch die Verkündigung des Geistes Gottes. Mein Wort ist Geist, wie ich gestern sagte. Die großen Doktrinen des Christentums sind alle nötig, um den ausgereiften Mann oder Frau in Christus zu gestalten. Es ist so wie dem Essen, wissen Sie. Man darf nicht zu viel essen, aber was man isst, soll man nicht so Fimmel haben und Fans und all diese Dinge. Das soll man nicht tun. Aber ausgeglichen ein wenig von allem, was man braucht, muss man haben, auch in Bezug auf die Doktrinen Gottes. Wenn wir wirklich zu starken Männern und Frauen Gottes werden wollen, müssen wir die Doktrinen von Hebräer 6 beachten, wie sie die Anfangsstufen der Vollendung sind, also der Reifung sind in uns. Das ist, was man tun muss. Wenn man irgendeine Seite vernachlässigt, entsteht ein schiefes Christentum. Und das ist nicht gut. Überlegen Sie das. Den ganzen Ratschluss Gottes hat Paulus verkündigt mit Tränen Tag und Nacht. Nun, wenn man den ganzen Ratschluss Gottes verkündigt, darf man nie die Sache so verkündigen, dass man den Eindruck erweckt, dass die Weisheit mit ihr sterben wird. Nicht wahr? Das ist sehr, sehr schlecht. Wenn man den Eindruck macht, dass ich habe alles und du musst da ein bisschen ausgleichen, du musst da ein bisschen ausgleichen, und dann wirst du wieder schön, nicht wahr? Das ist es nicht. Paulus hat es getan mit Tränen, Tag und Nacht. Und das ist das Wichtigste. Aber ich bin immer noch der Überzeugung, dass man ungestraft in der Mission halbe Wahrheiten verkündigen darf. Das darf man nicht. Das Beste ist, wie es geschehen ist mit unserem Freund Anton Schulte, er ist durch diese Gemeindetätigkeit in der Mission zum Glauben gekommen. Und als er dann ein Bruder wurde, hat er gesehen, diese ganze Sache muss ausgeglichen weiter vertreten werden. Ich finde, das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Denn viele Missionen, ich weiß auch unsere Freunde hier, ich habe mit vielen von ihnen gesprochen, die sind besorgt darüber, dass man außergemeindliche Evangelisationen und missionarische Tätigkeit tut, und dann verzichten die Leute auf die Gemeinde Gottes. Sie sehen, dass es ohne Gemeinde geht, und dann gehen sie eben ohne Gemeinde. Was ein wildes Christentum hervorbringt. Ich bin der Meinung, dass missionarische Tätigkeit in der Gemeinde Gottes geprägt werden muss, gebettet werden muss. Und dann wird es ausgeglichen sein, denn in der Gemeinde Gottes wagt man mir, die Wahrheit zu sagen. Ich frage nun, Bruder, Sie mögen Professor sein und all das, aber das und das, was du da gesagt hast, stimmt nicht. Ein alter Bruder kommt und sagt mir so etwas nicht vor, ich höre sehr genau zu, was er sagt, denn er sagt es in Liebe. Aber wenn man diese Gemeinde von Ältesten nicht um sich hat, kann jeder den Weg verfehlen. Stimmt oder stimmt's nicht? Ich glaube nicht, dass wir sehr viel Zeit haben jetzt, denn der Zusammenbruch geht rasend vor sich jetzt. Sie müssen bedenken, dass die Philosophen, besonders hier in Deutschland, in den Fakultäten, haben drei Generationen mit ihrer Bibelkritik dran gearbeitet, um die Basis unseres Glaubens kaputt zu machen. Die schwersten Evangelisationen, die ich durchführe, sind immer in den theologischen Fakultäten. Tut mir sehr leid, es ist so. Und doch sind sie die Leute, die es am nötigsten haben. Denn sie sind die Verkündiger von morgen. Ich würde sagen, wenn wir eine Strategie ausarbeiten wollen, können wir lernen von den alten Brüdern hier in Deutschland vor 100 Jahren. Sie hatten einen Mann namens Karl Heim, der kleiner Pfarrer war in irgendeiner Gemeinde, aber war ein gesegneter Heiliger Gottes. Ich kannte ihn persönlich. Ich war an seinem 80. Geburtstag ein eingeladener Gast von ihm. Und wissen Sie, als die älteren Brüder sahen, dass Karl Heim die richtige Sorte war, haben sie gesagt, das war ihre Strategie. Dieser Mann ist kein Dummkopf. Dieser Mann lebt in Heiland. Wir müssen ihm jetzt ein Podium geben, von wo aus, wenn er redet, die Leute aufmerken. Und sie haben das Geld zusammengetrieben, um ihm einen Lehrstuhl in der Universität Bern, wo wir jetzt wohnen, zu ermöglichen. Nun, die Universitäten, wenn man denen einen Lehrstuhl anbietet, sie bekommen 40% der Kosten, nicht wahr, für die Universität. Also wenn man eine Million gibt für einen Lehrstuhl, bekommen sie 40% davon. Für die Kosten der Universität, da sind sie immer anfällig für so etwas. Aber man sagt, wir bestimmen, wer der Professor ist. Und sie haben Karl Heim dort eingesetzt. Und all diese Jahre hat er mit Erfolg von diesem Lehrstuhl aus evangelisieren. Ich habe ihn gefragt an seinem Geburtstag, Herr Professor, es war sein 80. Geburtstag, Herr Professor, was ist die beste Methode, die Universitäten zu evangelisieren? Denn von den Universitäten hier ist der ganze Unglauben ausgebreitet worden, bis in die Gemeinden. Und er guckte mich an, lange Zeit, er hat einen so lieben Blick, guckte mich an und sagt, Herr Kollege, die beste Methode, die Intellektuellen und die Unintellektuellen zu evangelisieren, wissen Sie, was die Antwort war? Ist Christus in dir. Das ist die beste Methode. Ich habe gedacht, von einem Intellektuellen dieser Art so eine Antwort zu bekommen, das war eine Offenbarung für mich. Und er hatte ja 80 Jahre hinter sich, es war sein 80. Geburtstag. Wenn die wirklich sehen, dass Christus in ihnen ist, so bin ich auch zum Glauben gekommen. Als ich sah, dass der General wissenschaftlich ein Dummkopf war, konnte ich es nicht übersehen, dass das ein Mann Gottes war. Ich meine, er zeigte die Frucht des Geistes. Ich liebe es nicht, wenn die Leute sagen, ich bin getauft im Geist. Das sollte überflüssig sein, das erwähnen zu müssen. Man sollte die Frucht des Geistes doch sehen. An der Freundlichkeit, an der Mildheit und dass man weniger pfeffrig ist als ich, nicht wahr? Das sollte man sehen. Und für Mission, wenn wir nicht zurückkommen zu Mission gebettet in den Gemeinden Gottes, werden die Gemeinden noch weiterhin dahinsiechen. Denn wenn man einen Missionar wirklich erhält, den man kennt, einer von uns, der draußen ist auf dem Missionsfeld, dann hat man in der Gemeinde den Segen, den Gott hineingießt durch diesen Mann. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige Strategie zu beobachten, wenn wir die Fehler der Vergangenheit gut machen wollen. Ich habe es gesehen, während des Krieges in England hatten wir, wo ich wohnte, in der Nähe von Oxford, eine ganz, ganz kleine Gemeinde, Brüdergemeinde, aus einer Familie praktisch, die sind die Ursache gewesen von Hunderten von Menschen hier in der Gegend, die dadurch zum Glauben gekommen sind. Es kam ein Gefangener zu mir in England aus Niederschelten, nicht so sehr weit von hier. Und er hat den Chor geleitet. Und wir haben sehr viele Heilslieder unter diesen armen, verzweifelten POWs gesungen. Und das hat die Heimatluft in denen geweckt, denn sie kannten die geistlichen Lieder von dieser Gegend, nicht wahr? Und seine Frau hat mich besucht hier am Montag in diesem Saal. Und das hat angehalten, 40, 50 Jahre, diese Arbeit. Aber es war missionarische Arbeit, gebettet in einer ganz kleinen Gemeinde. Brauchte nicht viel Finanzen. Das war eine schöne Zeit, wo Menschen jede Woche zum Glauben kamen. Und sie waren in höchster Not. Meist wussten sie nicht, wo ihre Frauen und Kinder waren. So, das ist, was ich sagen wollte über Strategie in der Mission. Ich glaube, dass man das ganze Wort braucht, ausgeglichen nach allen Seiten. Und da muss man sagen, ist der Rat, der Bruderrat in einer Gemeinde ideal, um darüber zu wachen. Denn einer sieht, was der andere nicht sieht, nicht wahr? Wenn wir das tun, dann wird Gott einen Segen geben. Aber wenn wir weitermachen, wie wir es jetzt tun, wissen Sie, die Finanzen der heutigen Welt sind nicht in guten Händen. Wir haben das gesehen, was man tut mit den wertlosen Ostmark. Um politisch zu gewinnen, hat man einen Kurs eingeführt, dass sie mit ihren Steuern pro Ostmark eine D-Mark gegeben haben. Nun, ich meine, ich weiß, der Gedanke war gut, denn diese Leute haben all diese Jahre Ostmark verdient. Man wollte nicht alles nehmen, was sie verdient haben. Die Idee war gut. Aber wenn man bedenkt, was das kostet in einer Nation, die sowieso verschuldet ist. Ich darf nicht freigebig selber sein, wenn ich selber verschuldet bin. Das darf ich nicht. Ich meine, wenn ich das Geld weggebe für Mission, dass ich eigentlich anderen schuldig bin, ist das keine besonders gute christliche Arbeit. Aber wenn es dann die christliche Arbeit stoppt, wie es in England der Fall war nach dem Krieg, die konnten 50 Pfund im Jahr maximal mitnehmen, da hat es keinen Sinn zu arbeiten. Und da haben die Leute den Schluss gezogen, gut, arbeiten wir nicht. Und so ist es die Nation sehr faul geworden, als Ergebnis von dieser Politik der Politiker. Also die Arbeit, die wir tun müssen, muss jetzt geschehen. Wenn Ihre Gemeinde wirklich sich um die Nachbarn kümmert, dann werden Sie einen Segen haben. Aber dann müssen Sie wirklich bewusst, strategisch überlegen, wie sie das machen können. Die beste Methode ist nicht einfach, die Leute einzuladen, dass man sie anpredigt. Das geht nicht gern, geht nicht gut heute, denn es gibt so viel, was die Menschen beschäftigt heute mit Radio, Fernsehen, mit allem, was es gibt. Die beste Methode ist, sie einzuladen in die Familie, wenn man das tun kann. Wir tun das in der Schweiz und das hat sich als die beste Methode erwiesen. Es ist sehr schwierig, Leute in eine Versammlung zu bekommen heute und sehr schwierig, Leute zu finden, die imstande sind zu reden, nicht wahr? Alles ist sehr schwierig. Aber wenn man die Frucht des Geistes um einen Tisch sieht, ich denke nicht an besondere Geistesgaben, Glossolalia und all das. Was ich denke, ist einfach, dass ein Mensch freundlich ist zu seinen Nachbarn und alle das merken. Das ist, was nötig ist. Und die beste Methode, es zu tun, ist eine gläubige Familie. Wir haben 4 Kinder, 3 Buben und ein Mädchen. Und unsere Strategie, unser Wunsch ist, dass sie gläubige Familien gründen. Das ist, was wir wollen. Denn das sind immer kleine Zentren von Mission. Und die sind gediegen, die meisten, wenn es funktioniert. So würde ich sagen, sehe ich die Strategie für die Zukunft. Und wenn wir nicht missionieren, auch zu Hause, wenn jemanden über See haben, das ist eine Sache. Aber wenn man es zu Hause tut, bekommt man einen ganz großen Segen davon. Da fließt förmlich der Segen Gottes rein in so einen Kreis und das Reich Gottes breitet sich aus. Ich war in Los Angeles den ganzen Frühling und im Frühsommer und da haben sie eine ganz große Evangelisation von Calvary Chapel geplant. Und Calvary Chapel hat einen Gottesdienstbesuch jeden Sonntag von 15.000 Leuten. Und sie haben ihren eigenen Radiosender und 3 Gottesdienste am Sonntagmorgen, so ungefähr 4.000-5.000 bei jedem Gottesdienst, auch um 7:45 morgens, Sonntagmorgen kommen sie. Und Chuck Smith, der Pastor, hat gesagt, ihr lieben Leute, man hat uns gefragt, wie wir diese riesengroße Evangelisation finanzieren wollen. Wenn es euch recht ist, finanziert unsere Gemeinde, Calvary Chapel, die ganze Sache. Wir geben einen Scheck mit Unterschrift drauf und was es kostet, bezahlen wir. Aber wir wollen nicht Calvary Chapel dadurch aufbauen. Wir wollen das Reich Gottes und nichts anderes aufbauen, dass Menschen zum Glauben kommen. Wir haben es nicht vor, unsere Kirche aufzubauen. Wir haben es vor, die Gemeinde Jesu zu bauen. Das hat er auch getan. Und das Ergebnis war, dass an 3-4 Wochenenden sie in dem Pazifik, im stillen Meer dort, samstags 1.000 Leute getauft haben im Meer. Und da kommt die ganze Welt von weit und breit, die Predigten zu hören bei diesen Taufen an dem Meer. Ein ganz großer Fluss des Segens ist davon gekommen. Es war nicht irgendwie nützlich, um die Kirche zu stärken oder die Schulden der Kirche zu bezahlen. Sie haben keine Schulden. Aber hat er getan, nur dass Menschen wirklich zu Jesus finden. Gut, das wird dann genügen für heute Morgen. Mission, Strategie oder Tod. Wenn wir nicht hingehen und die Menschen zu Jüngern machen, haben wir dieses letzte Gebot Jesu nicht erfüllt. Und der Segen bleibt dann aus, wir werden trocken. Aber wenn wir es tun, der Segen, dass man in Liebe, aber Gottesfurcht, Menschen zu Jüngern macht, das ist, was wir wollen. Wir wollen nicht, dass sie einfach dies, das und jenes bekennen und uns nachplappern. Das ist es nicht. Es ist, dass ein Mensch das Wort Gottes kennt und es realisiert dann in seinem Leben. Und dann hat man die Frucht, die wir so ersehnen. Vielen herzlichen Dank für Ihre Mühe und Geduld mit mir.